Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Schon im zarten Alter von 10 Jahren trat der Pianist mit diesem Orchester auf. Beide können Sie hier bei uns wieder einmal hören. Inzwischen ist Georgis Osokins 28 Jahre alt und hat sich weltweit einen Namen gemacht. Zusammen mit dem lettischen Nationalen Sinfonieorchester wird der ebenfalls lettische Pianist zu hören sein in einem besonders fordernden Werk. Osokins wird das 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow spielen. Die estnische Dirigentin Kristina Poska war zu Gast in der Großen Gilde in Riga, dem regelmäßigen Spielort des lettischen Nationalen Sinfonieorchesters. Am 24. November gab es außerdem die 4. Sinfonie von Carl Nielsen. Das Unauslöschliche hat der dänische Komponist diesem beeindruckenden Werk als Untertitel beigegeben. Zu unserer Konzertaufnahme begrüßt Sie Volker Michael. Die können wir Ihnen im Rahmen der Kooperation von Euroradio anbieten. Die Dirigentin Kristina Poska, sie stammt aus der estnischen Hauptstadt Tallinn, hat 15 Jahre in Berlin studiert und gearbeitet und ist inzwischen europaweit tätig. Sie ist Chefdirigentin des Flämischen Sinfonieorchesters in Gent, wo sie derzeit auch wohnt. Dem lettischen Nationalen Sinfonieorchester ist sie als erste Gastdirigentin verbunden. Dort konnte sie das erste Mal mit Georgis Osokins zusammenarbeiten. Wie sie in unserem Gespräch per Internetleitung einen Tag vor dieser Sendung erzählt hat, war ihr eines besonders wichtig. Bei all seiner technischen Raffinesse und musikalischen Tiefe müsse ein Werk wie Rachmaninows 3. Klavierkonzert leicht und fast wie improvisiert klingen.
Also ich muss sagen, das hängt sehr, sehr, sehr von dem Solisten ab. Also für Dirigenten ist das auch sozusagen bekannt als ein Stück, was sehr schwer zu begleiten ist. Und jetzt habe ich wieder sozusagen eine Bestätigung dafür bekommen, weil ich habe das Stück zum ersten Mal dirigiert, dass es gibt keine schweren Konzerte, es gibt nur schwere Solisten oder komplizierte Solisten. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit erlebt, wo das manchmal, wenn die Kommunikation mit dem Solist nicht da ist, dann die einfachsten Stücke werden unmöglich zu begleiten. Wenn der Solist sozusagen, wenn die Kommunikation an alle Seiten da ist, dann wird auch Rachmaninows 3. Klavierkonzert ein Spaziergang und leicht. Und Sie haben gesagt, das Stück muss am Ende trotzdem so leicht und quasi wie improvisiert klingen. Und ich fand genau diese Qualitäten bei seinem Spiel. Und das zeigt auch, wir wissen ja auch, dass allgemein in der Kunst oder Musik, was technisch sehr schwierig ist, am Ende muss alles leicht klingen. Ja? So wie jeder denkt auch, das ist überhaupt keine Bemühungen. Und ich finde, wenige schaffen das mit diesem Konzert. Aber er hat das definitiv geschafft. Also sehr besonders in jedem Sinne.
Wie geht es Ihnen überhaupt mit der Musik von Rachmaninow oder speziell jetzt auch 2. und 3. Klavierkonzert? Ja, das sind ja wohl, glaube ich, die allerbekanntesten Stücke, die auch in die Filmmusik eingesickert sind und wo viele Menschen etwas im Ohr haben, die gar nicht ansonsten die Musik genau kennen. Und man muss ja immer sozusagen auch die richtige Balance finden zwischen diesem Folgen, der diesen wunderbaren Melodien und dieser Klanglichkeit und andererseits ja auch darauf achten, dass es alles korrekt, aber auch vor allem klassisch und mit einer gewissen Distanz auch dargeboten wird, also dass man sich nicht zu sehr treiben lässt von dieser fast schon dann ins nostalgisch, melancholisch gehende, von diesen wunderbaren Melodien. Also ja, wie geht es Ihnen mit dem Komponisten Rachmaninow?
Rachmaninow ist einer von den ganz Großen und ich liebe seine Musik und ich habe auch 2. Konzert gar nicht so lange her zum ersten Mal dirigiert. Allerdings habe ich besonders von dem 2. und 3. Klavierkonzert schon lange, lange Jahre geträumt, weil man eben das wirklich auch unter den Fingern sozusagen, als wenn man das als Dirigent so sagen kann, haben möchte. Und ja, Sie haben genau recht, diese Balance zu finden ist da das Wichtigste. Und meine Erfahrung ist auch, dass wir alle denken, dass Rachmaninow, das ist diese überflutende Gefühle und Emotionalität und Klang und alles. Und der Schlüssel, denke ich, ist eben eigentlich am Ende in Schlichtheit, auch wenn man denkt, dass die Schlichtheit nicht da ist. Aber oft die Melodien und die Themen, die kommen am besten zur Wirkung, wenn man versucht, die sozusagen von der schlichten Seite zu sehen. Die Musik ist, oder beginnt mehr zu sprechen und sogar mit stärkeren Emotionen, wenn man versucht, nicht so emotional zu sein, sondern einfach wirklich musikalisch denkt und auch so schlicht wie möglich. Obwohl natürlich diese Kulminationen, die sozusagen aufbauen Richtung Ende des Stückes, da ist fast unmöglich, sich zurückzuhalten. Und Orchester ist auch sehr, also sozusagen, es ist schwer instrumentiert, ja, oder reichlich. Ja. Und da muss man wirklich einfach so Vernunft einzuschalten und sagen, ja, jetzt müssen wir ein bisschen uns zurückhalten, ansonsten hört man einfach den Solisten nicht oder so. Es hängt natürlich von dem Saal auch sehr viel ab und so weiter. Die Balance dort zu finden, ist definitiv auch eine Herausforderung, ja. Das Orchester kannte den Pianisten Georgis Osokins schon ziemlich gut. Der ist sozusagen schon eine ganz klare Name in Lettland und eine so eine Rising Star. Und für mich, ihn kennenzulernen, war wirklich so ein Highlight. Einfach wirklich ein Ausnahmetalent und diese Erfahrung war extrem bereichernd sozusagen. Der hatte nicht so viel sozusagen etwas so Radikales gemacht mit dem Stück. Aber ja, was das Besondere war, das klingt fast wie ein bisschen komisch, aber wir wissen ja, dass das dritte Klavierkonzert eines der schwierigsten Stücke überhaupt ist für Pianisten. Und das hat definitiv die meisten Noten pro Minute, sagen wir. Und sogar die besten Pianisten haben da sehr viel, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber es ist einfach eine enorme Herausforderung, einfach technisch schon. Und bei ihm, das klang alles wie ein Spaziergang zuerst. Und sogar in wirklich anspruchsvollsten Stellen, man spürt so genau, dass das die musikalische Idee und der große Bogen und die Musikalität und die Farben, das absolut auf dem Vordergrund stehen. Das bedeutet, das ist einfach, das steht über das Material so viel, dass der eine komplette Freiheit darin hat. Und das ist schon sehr besonders auch für so ein junge Alter, was er hat. Plus die Kommunikation, was sozusagen in meiner Richtung und Richtung Orchester komplett immer offen ist. Und das macht einfach dieses Zusammenmusizieren und auch das Spontane im Konzert möglich und macht sehr vieles möglich. Und deshalb war dieses also eine extrem schöne Erfahrung und wirklich eine Persönlichkeit, wo man schon denkt, dass der schon viel, viel älter ist, als der wirklich ist. So einen Namen sich zu merken, definitiv.
Im Deutschlandfunk Kultur bringen wir Ihnen ein Konzert aus der lettischen Hauptstadt vom 24. November. Darin folgte noch eine Sinfonie, die beim lettischen Nationalen Sinfonieorchester nicht unbedingt zum Kernrepertoire gehört. Die vierte Sinfonie von Carl Nielsen. Der dänische Komponist schrieb sie in schwieriger Zeit. Mit dem dritten Klavierkonzert Sergei Rachmaninows hat diese dänische Sinfonie mehr zu tun, als man glauben würde. Das hat Dirigentin Christina Poska uns in einem Gespräch per Internetleitung einen Tag vor dieser Sendung erklärt. Carl Nielsen wählte die Unauslöschlichkeit menschlichen Lebens und Strebens als Thema seiner vierten Sinfonie.
Man könnte sagen, dass diese zwei Werke, was haben die wirklich Gemeinsames? Aber die sind ja zeitlich nur wenige Jahre voneinander entfernt, wenn die komponiert sind. Und auch wenn klanglich und von der Klangsprache sehr, sehr unterschiedlich, haben die beide diesen Grundidee, was sozusagen, was der Per aspera ad astra, von der Dunkelheit Richtung Licht geht und fast so ein unerträglichen Licht am Ende erreichen. So, deshalb war es auch eine sehr gute Kombination. Aber ja, Carl Nielsen, vierte Sinfonie, ich habe mich letztens einfach mehr damit beschäftigt. Und man irgendwie kennt das Stück, aber andererseits keiner wirklich kennt das Stück. Also man kennt das theoretisch, aber nicht praktisch. Das wird sehr wenig aufgeführt. Das ist wirklich eine Perle und ich liebe das Stück ganz ähnlich und ich finde, das gehört zum, weiß nicht, ob ich sagen kann, wiederentdecken, weil viele Leute haben das natürlich auch entdeckt, schon. Aber es gehört viel, viel öfters zu den Konzertsälen.
Das ist ja das Besondere, glaube ich, auch an diesem Stück, aber auch an Carl Nielsens Sinfonik insgesamt, finde ich, ist diese Vielfalt an Formen und der musikalischen Sprache. Also einmal denkt man, man hört Mahler und Strauss, die ja Zeitgenossen waren letztlich. Dann andererseits nimmt er Schostakowitsch vorweg in diesem sehr expressiven dritten Satz, was auch kein Wunder ist, weil das ist alles Mare Baltikum sozusagen, das ist diese Verwandtschaft. Aber ja, also diese, auch innerhalb von wenigen Takten werden wir aus einer ganz alten Musik dann in was Volkstümliches rein und dann plötzlich macht er groß sinfonisch auf und hat seine ganz eigene Art, diese Dinge zu kombinieren, finde ich. Also das ganz Komplizierte, den ganz komplizierten Kontrapunkt und dann plötzlich eine ganz leise, pastorale Szene.
Ja, definitiv. Also es sind wirklich sehr viele Einflüsse, die zu diesem Stück oder zu seinen Kompositionen generell eingeflossen sind. Trotzdem finde ich, dass er eine sehr, sehr originelle, ganz eigene Sprache hat. Und ja, Sie haben schon erwähnt, Mahler, Strauss, ich finde, da gibt es auch im dritten Satz eine Kulmination, ist eine der Schlüsselstelle, wo sozusagen das Licht durchbricht. Das ist auch sehr viel Bruckner, finde ich. Aber sehr viel Sibelius auch und sehr interessant. Sie hatten gesagt, das nimmt das den Schostakowitsch vorweg, absolut. Und das ist sehr interessant, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, weil es ist wirklich sehr stark, diese typische Schostakowitsche da drin. Und ja, der kombiniert diese unterschiedliche, also zum ersten Schein sehr unterschiedliche Formen und Stilistiken. Aber wenn man denkt an diesen Titel von dem Stück, das Unauslöschliche, ja, etwas, was man nicht auslöschen kann. Und was der Nielsen sucht bei dem Stück ist, dass, vielleicht muss man dazu auch sagen, dass das Stück ist ja geschrieben während des Ersten Weltkrieges und auch während einer großen persönlichen Ehekrise. Und er beschäftigt sich mit dem Thema, was bleibt in einem Menschen oder einer menschlichen Seele sozusagen, wenn alles draußen wegbricht, verloren geht. Und das ist oft sozusagen dieses etwas Zeitloses auch. Und zum Beispiel dieser Kontrapunkt, was Sie erwähnt haben, und die Fugen, was der schon einige Male in dem Stück nutzt. Eine Fuge ist ja auch immer ein Symbol für das Zeitlose in der Musik. So, ich glaube, das ist das, was er damit reflektieren will. Und dann dieser zweite Satz, was gespielt von dem Holzbläser, was sozusagen eigentlich so eine Volksmusik ist, das symbolisiert die Nähe zur Natur. Und einerseits auch sozusagen ist es eine Verbindung zu seiner eigenen Kindheit, weil er ist in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen. Und aber auch einfach die Verbindung zur Natur. Und Natur ist auch etwas Unauslöschliches, bis zu gewissem Grad mindestens, ja. Da sind die Verbindungen, wo man denkt, wie sollen die zusammenpassen. Aber die Verbindungen sind da. Und Nielsen hat selbst auch gesagt, dass für ihn ist auch wichtig, dass wirklich alles verbunden ist. Sozusagen im philosophischen Sinne, aber auch musikalisch. Und die Symphonie wird ja auch gespielt ohne Pause. Das geht attacca. Es ist wirklich wie ein Satz. Und das erste, wichtigste Thema, was am Ende wiederkommt, aber auch wieder macht er die Übergänge, Satzübergänge. Je mehr man da sozusagen eintaucht, umso mehr sieht man die Verbindungen auch zwischen den Sätzen. Und das ist aber auch eine Herausforderung, eigentlich die zum Klingen zu bringen. Das ist nicht eine Symphonie, was man einfach so spielt und dann ist alles schon da. Solche Musik gibt es ja auch. Da muss man wirklich viele Prozesse sozusagen mental, aber auch emotional mit der Partitur vorher durchgehen, um diese Verbindungen wirklich in sich auch klar zu spüren, um die klar auch herauszuarbeiten mit dem Orchester. Das ist eigentlich auch das Schöne dieser Herausforderung bei diesem Stück.
Genau, das wollte ich auch fragen, aber diese Form, also dass man vier ja relativ traditionell sinfonische Sätze hat, die aber eben ohne Unterbrechung erklingen sollen, wirkt ja fast so, als ob Nielsen ein bisschen Angst hatte, dass das Publikum zu begeistert ist nach dem ersten Satz und Applaus spendet, was ja damals durchaus noch mehr üblich war als heute. Aber wie war Ihre Arbeit mit dem lettischen Nationalen Orchester? Nielsen ist dort wahrscheinlich nicht so vertraut, also so wie in Dänemark oder in anderen skandinavischen Ländern.
Tatsächlich, weil ich war eigentlich so neugierig vorher. Ich dachte, wie ist das? Weil zum Beispiel ich als Estin, wie in Estland, wir fühlen uns sehr viel verbunden zu Skandinavien und zum Beispiel Sibelius und auch Nielsen. Das, ich spüre das persönlich, als ob es wirklich unsere Musik auch wäre, weil wir irgendwie, ja, irgendwie eine Verbindung da ist. Und Lettland ist es, und wir sind ja auch verbunden mit Lettland, mit baltischen Staaten, auch wenn Lettland und Litauen schon eigentlich kulturell, so historisch gesehen, ziemlich anders sind. Wir sind natürlich seit Sowjetzeit haben wir diese große Gemeinsamkeit, was man auch noch heute sehr stark spürt, wenn ich zu diesen Ländern hingehe. Aber ursprünglich ist die Kultur und ist die Sprache schon auch sehr anders. Und ich muss sagen, dass es ist nicht unbedingt, ich habe verstanden, das ist nicht unbedingt deren Musik. Und ich habe sowas eigentlich auch in Mitteleuropa, auch diese gleiche Einstellung eigentlich gesehen, wo man da ein bisschen so missverständlich, ein bisschen so skeptisch gegenüber dieser Musik erstmal dasteht. Aber wenn die dann das anfangen zu spielen und zu entdecken, dann ändert sich das natürlich. Aber am Anfang wirklich, ich merkte, das ist nicht unbedingt deren Sprache. Aber die Arbeit mit denen an diesem Stück war sehr, sehr schön. Und ich bin besonders froh, weil im Konzert, die haben das wirklich so gespielt, als ob es wirklich deren Musik wäre. Das hat mich unheimlich glücklich gemacht, muss ich sagen. Weil das ist ja am Ende das Wichtigste. Und ich denke, vielleicht werden sie das ja gerne sogar mehr spielen in der Zukunft.